Wenn wir das beherzigen, was wir gerade gesungen und gehört haben, dann ist das Thema, das ich heute mitgebracht habe, eigentlich gar nicht relevant für euch. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, also mir hat Gott es direkt vor die Füße gelegt, und ich habe dann in der Vorbereitung gemerkt, es ist gar nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Also es geht heute um das Thema Irrlehre und Irrlehrer. Und ja, wie gesagt, das ist, also ich fand es ziemlich herausfordernd. Inspiriert hat mich das Thema, oder inspiriert hat mich ein YouTube-Video von einem Prediger und Evangelisten, Bibellehrer, Markus Voss heißt der. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere schon von ihm gehört oder gelesen, den meine Frau und ich sehr schätzen und auch oft und gerne hören. Der hat einen Dienst, der nennt sich Bibelfit, und was genau dahinter steckt, das zeigt uns jetzt der Christian. Da habe ich es einmal verlinkt, seine Seite mit dem Bibelfit-Dienst. Das ist ein christlicher Kanal und er gehört zu einem überkonfessionellen Dienst. Ihm geht es vor allem darum, Nachfolge zu verstehen. Also er möchte uns im Prinzip die Bibel, das Wort Gottes, näher bringen. Nachfolge zu leben, das auch im Leben, im eigenen Leben umzusetzen, und Nachfolge zu verteidigen, wenn es darum geht, diese Argumente, die wir oft hören, also gerade in der heutigen Zeit, es nimmt ja immer mehr zu, dann auch Antworten drauf zu haben, weil das ist wichtig für Leute, die wirklich auf der Suche sind und dann Fragen sind. Blätter mal weiter, Markus. Da gibt es eine zweite Seite. Christian, wollte ich sagen. Keine Seite? Geht's nicht? Jetzt. Also ich würde noch ergänzen, der Dienst, das Ganze hilft mir und es hilft sicher auch uns, ihr Lehren zu erkennen. Also dieses Video, das er da aufgenommen hat, es geht über 2 Stunden. Das habe ich da auch verlinkt. Also wer Interesse hat, dem schicke ich gerne die Links zu. Und da geht er ausführlich auf Worthaus e.V., das ist ein 2010 gegründeter Verein, um Siegfried Zimmer, das ist ein evangelischer Theologe, Professor, hat sogar, glaube ich, einen Lehrstuhl gehabt, der, also dieses Worthaus, es geht zum Teil mit kruden Thesen und Behauptungen über biblische Grundlagen um die Welt, so wie jetzt einmal. Also mittlerweile reden wir mit Podcasts und YouTube-Videos von mindestens 7 Millionen Aufrufen. Also das ist ein Thema, an dem wir jetzt schon aus der Hinsicht gar nicht vorbeikommen, weil irgendwann wirst du wahrscheinlich mal damit in Berührung kommen. Und ich habe dieses Video einmal, es gibt sogenannte Timestamps bei jedem Video, das ist Nummer 2. Da sieht man einmal, wie die Gliederung ist, und ich habe einmal ganz rausgegriffen einmal die Dinge, die mir am meisten aufgefallen sind. Und da gibt es Aussagen, die sind, sage ich jetzt einmal, die sind für einen bibelorientierten, für einen bibeltreuen Christen ein Unding. Also das ist Zeitgeist pur, so habe ich jetzt den Eindruck gehabt. Also müsst ihr euch selber mal ein Bild, oder solltet ihr euch selber mal ein Bild machen, euch damit auseinandersetzen. Hört euch am besten mal das an. Der Markus Voss, der nimmt einzelne Aussagen vom Worthaus und bewertet sie anhand biblischer Grundlagen. Also ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Gut, und um euch ein bisschen einen Vorgeschmack zu geben, dann schauen wir uns einmal zwei kurze Videos an. Ich habe das rausgeschnitten, also keine Angst, es geht nicht über zwei Stunden. Wir haben jetzt zwar eine Stunde mehr, weil ja heute Nacht eine Stunde, ne? So quasi, also können wir uns so ganz ausführlich damit auseinandersetzen mit dem Thema. Aber keine Angst, also es wird schon im Rahmen bleiben. Nummer 3.
Sie schreibt: Hallo Markus. Es ist schon
also ein Brief, Jahre der bei ihm
als ein Freund von uns begeistert von Worthaus berichtete und mich aufforderte, die Vorträge auch zu hören. Er erzählte immer weiter von Worthaus.
Also es ist der Markus Voss, ne?
Ein paar Monate weiter und erzählt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aus einem begeisterten Christen, der sogar Ältester war, also in der Gemeindeleitung, sowas wie Gemeindekirchenrat, wurde ein Mann, der sein Amt abgab. Später verließ er die Gemeinde. Inzwischen geht er in keine Gemeinde oder irgendeinen Gottesdienst. Und mittlerweile will er mit dem Christentum nichts mehr zu tun haben. Soweit der Leser tut. Und das Ding ist jetzt, das ist absolut kein Einzelfall. Stand heute habe ich 85 E-Mails zu Worthaus bekommen und ich weiß nicht, wie viele Instagram-Nachrichten und persönliche Gespräche gehabt. Häufig mit ähnlichen Geschichten aus dem ganzen Land. Ja? Sie erzählen von Leuten, die man schon jahrelang kennt oder wo man sogar zusammen aufgewachsen ist. Dann kommen die Leute mit Worthaus in Kontakt und werden regelmäßige Hörer. Und eine Weile später, erzählen sie, fangen die Leute auf einmal an, Predigten und das Gemeindeleben zu kritisieren. Dann diskutieren sie über Dinge, die immer selbstverständlich waren. Ich gebe gleich Beispiele. Und häufig läuft es darauf hinaus, dass sie die Gemeinde verlassen und, jetzt kommt's, bald darauf als Nichtchristen leben. Und immer wieder fällt dieser Begriff Worthaus. Jetzt denkst du vielleicht, okay, woran liegt das? Was ist das Problem mit Worthaus? Das habe ich die Christen, die mir geschrieben haben, auch gefragt. Und die Antwort war häufig, naja, sie spüren, dass da was nicht stimmt, aber sie können es nicht wirklich benennen. Also habe ich es mir die letzten Monate selbst angeschaut. Denkt vielleicht der ein oder andere, ach naja, die Christen, die sollen sich nicht so haben, wovor habt ihr denn solche Angst? Und weißt du, ob jemand Angst hat oder nicht, das ist die falsche Frage. Die richtige Frage lautet, ist es wahr, was Worthaus verbreitet? Warum ist das wichtig? Wegen der Reichweite. Seit 2010 gibt es einen Worthaus e.V. Der organisiert meist kleinere Vorträge zu Inhalten des Christentums. Das Besondere dabei ist, dass sie die Vorträge aufzeichnen und im Nachgang die Videos und Audios davon veröffentlichen und damit eine enorme Reichweite erzielen. Allein die YouTube-Videos wurden über 3,5 Millionen Mal aufgerufen. Zusammen mit den Podcast-Formaten kommst du damit auf eine Reichweite von 5 bis 8 Millionen Aufrufen. Also zur Einordnung, das ist ausgesprochen viel. Das sind Ausrufzahlen, die sonst ERF-Sendungen oder ein Johannesrate von Gebetshaus Augsburg erzielen. Damit ist Worthaus eines der maßgeblichen Medienproduzenten zu Christentumsinhalten im deutschsprachigen Raum. Du wirst die Geschichte des Christentums in den 2010er und 2020er Jahren in Deutschland, die wirst du nicht erzählen können ohne Worthaus. Sie haben einen großen Einfluss auf Christen und Gemeinden allgemein, aber auch auf Gemeindeleiter, Älteste, wie du gerade gehört hast, und auf Pastoren. Das geht bis dahin, dass der Hauptsprecher in einem Interview vor vielen Jahren, als Worthaus noch viel kleiner war, als er da in einem Podcast-Interview selbst gesagt hat, dass auch die Pastorenfortbildung hauptsächlich de facto über Worthaus läuft.
Weißt du, die Pastorenfortbildung läuft eigentlich über Worthaus.
Das bedeutet den Einfluss in die kirchliche und in die Gemeindelandschaft. Den solltest du auf keinen Fall unterschätzen. Ja? Die Dinge, die von Worthaus behauptet und verbreitet werden, die haben große Auswirkungen, da sollten wir nicht naiv sein. Also habe ich in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Worthaus-Vorträgen angehört. Wie die meisten Zuhörer, die von Worthaus beeinflusst sind, habe ich die meist angesehenen gehört, ein paar der ersten, ein paar der jüngsten und eine ganze Reihe dazwischen. Wir werden uns jetzt beispielhaft mit ein paar Behauptungen in Worthaus-Beiträgen auseinandersetzen. Ziel davon ist zum einen, dass du dir deine Meinung über Worthaus bilden kannst. Noch wichtiger ist um solche Dinge mündig selbst zu beurteilen. Weil, und das gilt für alle von uns, Theologie hin oder her, ja, bevor du dich darüber aufregst, dass jemand falsch liegt, musst du erstmal zeigen, warum er falsch liegt. Und das wollen wir hier zusammen machen. Bei jedem einzelnen Auszug aus einem Worthaus-Vortrag steht überall hier oben in der Mitte die Quellenangabe dazu, ja, sodass du das alles selbst nachsehen kannst. Oder auch jederzeit zurück, um dir Dinge nochmal anzusehen. Wir konzentrieren uns jetzt bewusst auf Themen, über die wir hier schon gesprochen haben, sodass vielen der Einstieg leicht fällt und möglichst viele Leute folgen können. Fangen wir mal an.
Jetzt ein kleines Beispiel mit einem oder mehreren Auszügen. Da geht es um Endzeit und Leben nach dem Tod im Prinzip.
Eschatologie. Das heißt also Dinge, die zu tun haben mit der späteren Endzeit und mit dem, was nach deinem Tod kommt. Das ist also überaus wichtig für jeden von uns. Hier gibt es ein Interview mit dem Worthaus-Hauptreferenten. Dort wird er gefragt, was er glaubt und was er lehrt über das Leben nach dem Tod. Er behauptet dort sinngemäß, dass man sich auch nach dem Tod, bekehren könnte. Hör mal rein.
Also, dass Jesus Möglichkeiten hat, auch in anderen Religionen zu wirken, auch zum Beispiel nach dem Tod noch zu wirken. Ich rechne damit, dass viele Menschen seit der Steinzeit oder eben Hinduisten, Muslime, Atheisten, die Mehrzahl der Menschen hatte keine ernsthafte Chance, Jesus qualifiziert kennenzulernen. Und da gehe ich davon aus, dass das auch nach dem Tod noch möglich sein wird.
Er behauptet also, dass man auch dann von seinen Sünden dann jüngstgierig gerettet werden könnte, wenn man Jesus in diesem Leben nie darum gebeten hat. Weiterhin behauptet er, dass man auch nach seinem Tod von seinen Sünden umkehren und Jesus um Vergebung bitten kann. Diese Aussage, die ist auf neutestamentlicher Grundlage unhaltbar. Ein paar Belegstellen dazu. Dazu heißt es in Hebräer 9, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Das ist in 2. Korinther 5. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Das heißt, der Beurteilungszeitraum, der endet mit dem Leben, mit dem Tod. Zum Beispiel das Gleichnis, was Jesus erzählt von dem reichen Scheunenbesitzer. Da heißt es dann zu dem Scheunenbesitzer, du Narr, in dieser Nacht, gemeint ist dann der Zeitpunkt seines Todes, wird man dein Leben von dir fordern. Und damit ist gesagt, alles, wofür er vor seinem Tod gearbeitet hat, war dann umsonst. Sagt Jesus dazu in Lukas 13, setz alles daran, durch das enge Tor in Gottes Reich zu kommen. Viele versuchen es, aber nur wenigen wird es gelingen. Damit ist übrigens Altversöhnung schon vom Tisch. Und dann heißt es weiter, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Hat der Hausherr erst einmal das Tor verschlossen, dann werdet ihr draußen stehen. So viel er dann auch klopft und bettet, Herr, mach uns doch auf, es ist umsonst. Ja? Das heißt auch da aus Jesus eigenem Mund ganz deutlich, es gibt einen finalen Punkt. Auf das Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus. Es gibt keinerlei Hinweise auf irgendeine Gelegenheit oder irgendeine Möglichkeit, sich nach dem Tod zu bekehren. Kein einzigen. Im Gegenteil. Da heißt es sogar, es liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns im Himmel, im Paradies, zu euch in der Verdammnis hinüberkommen kann. Selbst wenn er es wollte, auch kann von euch niemand zu uns herüberkommen. Ja? Das heißt damit nochmal ganz klar, der Zustand eines Menschen nach seinem Tod, der ist endgültig, der ist permanent und der ist nicht änderbar. Ich kann ja dazu auch noch einen ausführlichen Beitrag machen, wo
okay.
Wir gemeinsam versuchen, die Bibel
aufzunehmen. Einfach mal ein Beispiel. Das Ganze geht in Richtung, ganz eindeutig in Richtung Zeitgeist und wird oder führt letztendlich dazu, wenn du dir solche Gedanken zu eigen machst, dass du immer weiter von den biblischen Grundlagen wegkommst. Ja, dann gehen wir mal weiter. Mein eigentlicher Predigttext, den finden wir in Titus 1, die Verse 10 bis 16. Da redet der Paulus genau dort drüber, über ihr Lehre und ihr Lehrer. Also der Paulus, der stellt da ein ganz großes Schild auf mit der Aufschrift Vorsicht, Gefahr. Ich lese mir das einmal zusammen. Denn es gibt viele. Also vorher setzt sich der Paulus, also in dem ersten Kapitel von Titus, setzt sich der Paulus mit dem Thema auseinander, welche Voraussetzungen sollte oder muss Gemeindeleiter haben, wie sollte sein Leben ausschauen, und dass es wichtig ist, dass wir gute und bibelfähige oder auf der Grundlage der Bibel sich befindende Leute in der Gemeinde haben, die Gemeinde leiten. Und dann geht er eben auf einen Missstand ein, der damals aufgetreten ist. Denn es gibt viele, die sich gegen Gott auflehnen, Schwätzer und Verführer, besonders unter getauften Juden. Man muss ihnen unbedingt den Mund verbieten. Also das ist jetzt die Hoffnung für alle. Ne? Ihr kennt die Luther-Übersetzung sicher auch. Also da heißt, man muss ihnen das Maul stopfen. Also der Luther war schon richtig, richtig kernig dabei. Ne? Denn es ist ihnen schon gelungen, ganze Familien vom rechten Glauben abzubringen. Sie verbreiten ihre falschen Lehren und wollen sich dadurch auch noch bereichern. Einer von ihren Landsleuten muss geradezu ein Prophet gewesen sein, als er sagte, die Leute auf Kreta lügen wie gedruckt, sie sind faul und gefräßig und benehmen sich wie wilde Tiere. Der Mann hat die Wahrheit gesagt, darum weise diese Verführer scharf zurecht, damit sie wieder zu einem gesunden Glauben zurückfinden. Sie sollen endlich mit dem Nachforschen in jüdischen Legenden aufhören und sich nicht mit den Vorschriften von Leuten abgeben, die der Wahrheit den Rücken gekehrt haben. Wen Gott von seiner Schuld rein gemacht hat, für den ist alles rein. Wer aber noch mit Schuld beladen ist und nicht auf Gott hören will, für den ist nichts rein. Sein ganzes Denken ist beschmutzt und sein Gewissen betrübt. Zwar behaupten diese Leute, Gott zu kennen, aber ihr Leben beweist das Gegenteil. Sie widersetzen sich Gottes Weisungen und sind zu nichts Gutem fähig. Was sie tun, kann man nur verabscheuen. Also dem Paulus, dem geht es da ganz klar darum, dass es Menschen gibt, die mit ihren falschen Lehren, mit ihren falschen Aussagen die Gemeinde durcheinander bringen, und das kann bis zum Auseinanderbrechen, bis zum Tod der Gemeinde führen. Deswegen ist ihm das ein ganz ernstes Thema. Also im 1. Timotheus 1 redet er da Klartext drüber, über ihre Lehre und ihre Lehren. Ja, also es ist ein wichtiges Thema, und warum das so ist, das möchte ich jetzt mit euch einmal auseinanderlegen. Was ist denn eine Irrlehre überhaupt? Also die ersten Fragen, die sich da bei mir aufgetan haben, wie kann ich denn einen Irrlehrer überhaupt erkennen? Welche Merkmale, welche Kennzeichen bringt der denn mit? Was ist eine Irrlehre überhaupt? Und wie kann ich feststellen, dass eine Aussage von jemandem eine Irrlehre ist? Also da muss ich das Ganze ja ein bisschen bewerten können oder überhaupt bewerten können. Das könnte ja ganz einfach sein eigentlich. Ne? Wenn ein Irrlehrer grundsätzlich ein kleiner, dicker Mann mit einem weißen, langen Bart wäre und auf der Stirn oder so eine Aufschrift, Achtung, Irrlehrer, dann hätten wir kein Problem. Ne? Aber so leicht hat uns Gott es leider nicht gemacht. Also deswegen schauen wir mal in den Text des Briefes einzelne Verse an, um zu sehen, was ist denn das überhaupt, von dem wir da reden. Also in Vers 10 heißt es, denn es gibt viele, die sich gegen Gott auflehnen. Auflehnung, also das ist was Bewusstes, was Beständiges. Also ein wichtiges Kennzeichen von Irrlehrern ist also, dass sie auf ihrer Meinung beharren, dass sie sich nicht korrigieren lassen wollen. Wir wissen, jeder von uns liegt immer schief. Also ich glaube, keiner hat die Weisheit mit Löffeln gegessen. Und das gilt auch im Glaubensleben, im Biblischen. Das macht uns aber nicht zu Irrlehren, wenn man mal, ich sag mal, falsche Sicht, eine falsche Richtung auf ein geistliches Thema haben. Ich glaube, dass jeder von uns das Potenzial in sich hat, ein Irrlehrer sein zu können. Ich formuliere es mal vorsichtig. Also nehmen wir mal an, jemand würde behaupten, dass Jesus der sicherste, der beste Weg zu Gott ist, aber es könnten da vielleicht andere Religionen und andere Zustände da Weg sein. Also man muss nicht allzu viel Bibelkenntnis haben. Wenn du deine Bibel ein bisschen kennst und die Grundlagen kennst, dann weißt du, der liegt falsch, das stimmt so nicht. Das macht ihn aber in dem Moment noch zu keinem Irrlehrer. Also wenn du jetzt sagst, komm, setzen wir uns mal zusammen, reden über das Thema und du legst ihm das auseinander und er sagt, okay, ja, okay, da war ich falsch gelegen, da will ich meine Meinung revidieren, dann ist alles okay. Das passiert uns ja immer wieder. Ne? Wir hören eine Predigt und reden drüber und haben vielleicht auch unterschiedliche Sichten, unterschiedliche Meinungen drüber. Würde auch nur, kann er auf die Idee kommen, den anderen als Irrlehrer zu bezeichnen, wenn er mit sich reden lässt. Wenn aber nicht, also wenn sich derjenige nicht korrigieren lässt und klar ist, dass das eine biblische Verfehlung ist oder falsch, einfach falsch ist, dann wäre das der Punkt, wo Paulus sagt, der will sich der Wahrheit nicht unterordnen. Und dann würde das ganz klar in Richtung ihr Lehrer gehen. Da ist aber jetzt auch nur Anmerkung wichtig. Was ist denn die Wahrheit, von der wir da reden, von der Paulus da spricht? Also es geht jetzt nicht um unsere eigene Meinung, um die Meinung, die wir irgendwo aufgeschnappt haben, sondern es geht auch nicht um den Beschluss von irgendeinem Vorstand oder von einem Leitungskreis, auch nicht um das Wort von einem bekannten, berühmten Prediger, auch der kann falsch liegen. Die einzige Grundlage der Wahrheit für uns Christen in allen Glaubens- und Lebensfragen sollte das lebendige Wort Gottes sein, die Bibel. Und wenn wir diese Grundlage, diesen Boden verlassen, dann bewegen wir uns in eine gefährliche Richtung. Das sollte uns bewusst werden und das will ich heute auch rüberbringen. Also es geht jetzt nicht darum, da irgendwelche Gesetzmäßigkeiten aufzustellen, sondern wir sollten sensibel werden für das Thema, weil das wird uns in Zukunft öfters beschäftigen. Worthaus ist nicht die einzige Organisation, die sagt, oh, der Zeitgeist oder die Entwicklung, das kann doch alles gar nicht mehr sein, so in der Form wie die. Ne? Letztendlich werden wir uns irgendwann einmal, vielleicht da jetzt heute schon, wenn es mit jemandem sprichst, anhören müssen, du bist ja ein Fundamentalist, du bist ja ne, so in der Richtung. Also wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir irgendwann in dieser Ecke stehen werden, wenn wir die gesellschaftlichen Entwicklungen anschauen, die heute im Gange sind. Das zweite Merkmal, das findet man in Vers 11, da sagt Paulus, durch ihre verwerflichen Lehren bringen sie ganze Familien vom rechten Weg ab, also vom Glauben weg. Also ihre Lehre bringt Verwirrung in die Gemeinde und zwar so stark, dass Menschen tatsächlich deswegen vom Glauben abkommen können. Der Markus Voss ja vorhin gesagt, Leiter, der sich länger mit dem Thema befasst hat, plötzlich ist er weg vom Glauben. Also diese Verwirrung ist ein gutes Indiz für Irrlehre. Aber das heißt nicht, wenn du jetzt verwirrt bist über eine Aussage, dass das dann gleich eine Irrlehre ist. Ne? Also das, ich denke, das geht darum, dass das in der ganzen Gemeinde arbeitet und dann möglicherweise eine Spaltung, einen Riss mittendrin mit sich bringt. Also übrigens, ich habe das in einer früheren Gemeinde schon erlebt, wie das wirkt und gefährlich sein kann. Ja, Was wäre denn, wenn jemand aufstehen würde von euch und behaupten würde, dass es die Hölle zum Beispiel gar nicht gibt? Also Jesus spricht ja oftmals und ganz deutlich von Verderben, von Hölle. Steht die Behauptung im Raum, es gibt es eigentlich gar nicht, es ist anders gemeint gewesen. Oder dass es viele Wege zu Gott gäbe und wir eigentlich viel zu intolerant wären. Oder dass es immer zeitgemäß wäre, die Bibel wörtlich auszulegen. Es ist ja nur sinngemäß, wäre ja nur sinngemäß gemeint gewesen. Aber wir, hoffe ich jedenfalls, wir würden alle sofort merken, da passt irgendwas nicht, da stimmt irgendwas nicht. Weil wir hoffentlich unsere Bibel gut genug kennen. Also wir wären uns, denke ich, sicher einig, dass sich das um Irrlehren handelt, was wir da jetzt gerade an Beispielen gehört haben. Und trotzdem können solche Aussagen, ich habe mir das Video aufmerksam angehört, trotzdem können solche Aussagen, wenn sie subtil genug rüberkommen, starke Verwirrung bewirken. Du bist verunsichert. Trotzdem, ja, könnte da vielleicht doch was dran sein. Du hörst vielleicht dort weiter rein und deswegen meine klare Empfehlung, hör dir das Video an, hör dir was Kommentiertes an, aber hör dir diese Dinge nicht an, weil das wirklich ein Problem ist. Also wenn du denkst, du stehst fest genug im Glauben, dann natürlich schon, aber also ich würde mich jetzt auch nicht weiter damit beschäftigen. Ein drittes Merkmal von Irrlehren nennt der Text noch im Vers 14. Die Irrlehrer befassen sich mit Spekulationen. Da nennt der Paulus das Nachforschen in jüdischen Legenden. Also das ist ein ganz dünnes Eis. Wenn man die Bibel so genau betrachtet, dann gibt es eigentlich viele Dinge, die liegen ein bisschen im Dunkeln. Und die liegen total im Dunkeln. Also Beispiel, die Trinität, also die Dreieinigkeit Gottes, ist was zwar ja so ein bisschen erklärt wird, aber so richtig fassen kannst, also ich kann es nicht, ne, wie das jetzt mit der Trinität tatsächlich so zusammenwirkt. Gibt es ja einen bekannten Film, Die Hütte, die befasst sich. Also auch, ich bin da ein bisschen vorsichtig, ein wenig skeptisch damit, ne? Die befasst sich mit dem Thema und da gibt es auch einige Dinge, die, wenn du ein bisschen tiefer gräbst, ist das einfach unbiblisch. Also die Bibel sagt zum Beispiel auch nicht, was genau passiert ist, als Jesus die 3 Tage tot war. Also schon im Ansatz, aber nicht ausführlich. Er war im Totenreich, aber wie das genau ausgeschaut hat, da kann man spekulieren drüber, wo er sich zu dieser Zeit genau befand. Was ist zum Beispiel in der Zwischenzeit zwischen unserem Tod und der Auferstehung? Das lässt uns die Bibel auch im Dunkeln. Es gibt mehrere Möglichkeiten der Auslegung, aber es sind mehr Spekulationen. Wie lang bist du tot, bevor du... Also, ja, schwierig. Wie passt der Zorn Gottes zu seiner Liebe? Ist ein Thema, das man sehr unterschiedlich diskutieren kann. Warum lässt Gott Leid zu? Ist eine Frage, die ganz oft gestellt wird. Wenn du dich mit jemandem unterhältst und der hat mit Leid Erfahrungen gemacht, dann ist das oft ein schwieriges Thema. Und wir sollten uns da damit vertraut machen, welche Antwort geben wir da dazu. Aber haben wir übrigens eine gute Sendung jetzt auf ERF gehört. Also es ist gut, solche Dinge anzuhören und anzuschauen. Ja, aber solche Themen, die ich jetzt beispielhaft genannt habe, die dürfen wir gern weiterdenken. Ist ja nichts dabei. Die dürfen wir diskutieren, da dürfen wir auch ein bisschen spekulieren drüber, wie könnte das gewesen sein. Das sind ja Dinge, die nicht heilsentscheidend sind. Aber eins muss uns klar sein, unsere Erkenntnisse darüber, die werden auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also das ist dann ne, genauso lückenhaft wie die Grundlagen, die uns auch die Bibel vermittelt. In Kreta scheint es Judenchristen gegeben zu haben, die diese jüdischen Legenden zum Alten Testament als allgemeine Lehrweisheiten verkauft haben, verbreitet haben. Ich würde mal sagen, so ähnlich wie es Worthaus tut. Und Verwirrung angerichtet haben. Deswegen beschäftigt sich der Paulus ja überhaupt mit dem Thema Verwirrung. Also das gilt auch heute noch, wenn wir uns mit, wer sich mit Spekulationen befasst und darauf wirklich Lehrgebäude aufbaut, der sagt, das ist die Bibel, das ist Lehre, das sagt die Bibel und da kannst du dich danach richten, da kannst du dich danach orientieren. Der begibt sich in Gefahr, ein Irrlehrer zu werden oder zu sein. Also solche ne, sind Spekulationen und das lässt sich anhand der Bibel eben nicht belegen, sondern sind und bleiben Spekulationen. Und deswegen sollten wir uns mehr mit den Dingen beschäftigen, die uns die Bibel klar und deutlich übermittelt. Es gibt wichtige Themen oder es gibt ganz wichtige Themen, die wir als Christen ernst nehmen sollten. Also wie kann ich mein Leben leben? Würdig als Nachfolger Christi. Das ist ein Kernthema unseres Glaubens. Wie hat sich Jesus seine Gemeinde vorgestellt? In aller Liebe, Vergebungsbereitschaft und Hingabe. Das ist eine Herausforderung an uns alle. Also wir sollen einander lieben, vergeben und uns hingeben, unser Leben zur Verfügung stellen. Also wenn wir solche Fragen, die grundsätzlich sind, geklärt haben, dann dürfen wir uns auch mit Spekulationen beschäftigen. Aber vorher würde ich es eher nicht machen. Also, Irrlehre ist daran zu erkennen, dass sie Unruhe in die Gemeinde bringt, sich von der Wahrheit nicht korrigieren lässt und oft auf Spekulationen aufbaut. Und das heißt für uns, dass wir halt wachsam sein müssen. Dass wir uns nicht einlullen lassen dürfen von allen möglichen Gerede und vom Zeitgeist dieser Welt. Ja, und wie, zweiter Punkt, wie gehe ich jetzt mit dem Ganzen um? Jetzt wissen wir, was ist es, wie entsteht es, aber wie gehen wir jetzt da damit um? Ja, da gibt es jetzt neue Fragen. Also, der Paulus, der findet am Anfang ja ganz scharfe Worte. Vers 11, wir sollen den Irrlehrern das Maul stopfen, so Luther. Ja, das klingt doch ganz schön hart, ne? Beschneidung der persönlichen Freiheit. Darf der Paulus da überhaupt so krass, so hart sein? Na klar, sollte er und darf er. Was sind denn unsere Aufgaben als Gemeinde? Was denkt er denn? Wieso sind wir als Gemeinde überhaupt da? Ich hätte mal gern zwei wichtigsten Themen. Ja, also das Licht heißt, wir sollen das Evangelium unter die Leute bringen als Gemeinde. Und? Genau. Also, ja, wir sollen im Glauben wachsen. Wachsen und zu mündigen Nachfolgern werden. Das sind eigentlich die zwei Kernthemen. Ne? Also die frohe Botschaft weitergeben und selber zu wachsen und zu mündigen Nachfolgern zu werden. Das ist ein Prozess, der dauert bis zum Lebensende. Ja, und Irrlehrer haben das Potenzial, genau diese Themen zum Erliegen zu bringen in einer Gemeinde. Und deswegen ist das so gefährlich. Also stellt euch vor, Wir hätten einen Lehrstreit in, also unter uns. Es gibt zwei Lager und in jedem Gottesdienst, bei jeder Predigt steht eine Person auf von dem einen Lager und unterbricht den Prediger und will seine Meinung loswerden und seinen Standpunkt zementieren. Überleg doch mal, wie wäre denn das? Wäre das gut oder schlecht? Ganz eindeutig schlecht. Nicht zu wünschen. Außer ja, ja, aber es gibt, wenn es zwei Lager gibt, dann ist ja in der Regel eine Lehre richtig oder ne, ist biblisch und die andere nicht, würde ich jetzt einmal einfach differenzieren. Der Einfachheit halber. In der Praxis ist es manchmal nicht so einfach. Okay. Das würde die Mitglieder stören, es würde die Gemeinde, den Gottesdienstablauf stören und es würde unsere Gäste verschrecken. Und irgendwann würden wir sagen, jetzt reicht's. Na? Also wenn das eine Person ist, dann ist es in der Regel einfach, aber wenn es mehrere sind, naja gut, ganze Lager, dann nennt man das Gemeindespaltung. Der Paulus liefert uns die Konsequenz, er sagt, verbietet ihm den Mund. Also du bist jetzt still. Das ist hart, aber es ist richtig. Wäre in der Form richtig dann? Also das muss uns klar sein. Wenn wir nicht in der Lage sind, uns da auf das Richtige zu einigen, dann wird es wohl drauf hinauslaufen, dass irgendjemand der Mund verboten werden muss, wenn das nachhaltig und immer wieder störend ist. Allerdings ist nach so einer Konsequenz auch eins wichtig. Also Jesus will, dass wir solche Menschen wieder für ihn gewinnen. Es geht nicht darum, jemanden auszugrenzen oder zu sagen, du bist jetzt falsch, du stellst dich einmal in die Ecke oder gehst raus, sondern es geht Jesus und es sollte auch uns darum gehen, solche Menschen zurückzubringen zur gesunden Lehre, wie es der Paulus formuliert. Ja, abschließen möchte ich mit einigen Hinweisen, die über den Bibeltext hinausgehen. Also es ist natürlich richtig und gut, sich mit dem Thema Irrlehre zu beschäftigen, zu wissen, was ist es, wie gehen wir damit um. Aber vielleicht ist es auch ganz gut zu überlegen, wie können wir dem denn vorbeugen. Wie können wir denn, was können wir denn tun, damit das erst gar nicht so weit kommt. Also da gibt es natürlich kein Patentrezept dafür, aber es gibt einige Möglichkeiten, die man da ins Auge fassen sollte. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, es schlummert in jedem von uns ein gewisses Potenzial, falsch zu liegen und sich nicht korrigieren lassen zu wollen. Und genau da sollte man dann schon ansetzen. Also denn selten, also ich glaube, selten kommen Irrlehrer wirklich von außen, dass da jemand in die Gemeinde kommt, also ein Prediger oder irgendwas, und der stellt sich daher und sagt, Irrlehre würde wahrscheinlich unsere Gemeindeleitung reinschreiben, hoffe ich jedenfalls. Würde sagen, so, ist genug. Na? Ja, im Zeitalter von Internet und Social Media gibt es schier unerschöpfliche Quellen. A, über christliche Themen oder ja, auch über christliche Themen. Du kannst Predigten, Seminare, Lehreinheiten über Internet, YouTube, Podcasts, Radio- und Fernsehsendungen und die sozialen Medien konsumieren. Also es ist nicht wie früher, dass man da auf Konferenzen, kannst heute auch noch, aber das Haupteinfallstor für Irrlehren ist heute das Internet und die sozialen Medien. Und da kannst du eben auf Irrlehrer und Irrlehren ganz leicht eigentlich stoßen. Also was uns da hoffentlich schnell klar wird dann, wir müssen das Wort Gottes kennen, also die Bibel kennen. Also ich bin weniger ein Leser, ich bin mehr ein Hörer. Also es gibt Gott sei Dank ja Hörbibeln und das hilft mir, Du kannst da Predigten anhören, Vorträge anhören. Achte halt drauf, dass das wirklich aus Quellen kommt, die du auch geprüft hast, dass nicht, dass da irgendwelcher Mist serviert wird. Wir müssen wissen und klar kommunizieren können, was wir glauben. Also wir sollten in der Lage sein, zu sagen, ich glaube an. Und da würde ich jetzt ganz altmodische Methode empfehlen, holt euch das große Glaubensbekenntnis einmal raus und sinniert darüber. Lasst es wirklich einmal auf euch einwirken. Und wir sollten alles, was wir hören und sehen und wahrnehmen, anhand der Bibel prüfen. Und wenn wir nicht klarkommen damit, dass wir uns nicht wirklich eine Meinung bilden können, dann ist es wichtig, dass wir unsere persönliche Beziehung zu Jesus pflegen und intakt halten und mit Glaubensgeschwistern auch in Kontakt sind. Also ich wollte schon ewig lange mal wieder in den Bibelkreis kommen, aber ich schaffe es irgendwie nicht, Tom. Das ist bestimmt auch gut, ne? Interessante Themen. Ja. Dienstag, 19.30 Uhr. Aber Termine sehen wir dann.
Aber es ist viel besser wie Halloween.
Viel besser. Ja, das kann ich unterschreiben. Ja, und wir sollten regelmäßig unsere Gottesdienste besuchen. Also ich glaube, es ist wirklich schwierig, wenn wir sagen, heute ist man nicht so danach. Ich denke, das sollte wirklich Selbstverständlichkeit sein, dass wir sagen, Sonntag 9.30 Uhr ist gesetzt. Also Predigten aktiv mithören. Ich hoffe, das habt ihr heute getan. Hoffe ich jedenfalls. Gegebenenfalls Notizen machen, wie es die Susanne gerne tut, damit das ein bisschen nachhaltig ist. Das ist bestimmt auch gut. Und das Ganze anhand der Bibel prüfen. Also das ist ein guter Grundschutz vor Irrlehre. Und lasst uns immer offen sein für Korrektur. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine heutige Predigt nehme, ich habe Stunden, meine Frau weiß es, ich habe Stunden in die Vorbereitung gesteckt und habe jetzt im Vortrag alles gegeben, habt ihr vielleicht gemerkt oder auch nicht, keine Ahnung. Und dann kommt doch tatsächlich jemand auf die Idee, mich zu hinterfragen. Bitte tut das.
Aber nicht gleich nach der Predigt.
Nein, auch welchem Jahr gleich nach der Predigt. Also nach dem Gottesdienst dann, ja genau. Also was bei uns, ich muss sagen, ich glaube, mich hat noch keiner bisher auf eine Predigt angesprochen oder auf ein Thema angesprochen, das in einer Predigt bei mir vorkam. Liegt es daran, dass immer alles total korrekt ist anhand der Bibel, was ich da so von mir gebe? Sicher nicht. Liegt es vielleicht an unkritischen Zuhörern? Oder liegt es vielleicht an der Angst, einen Konflikt heraufzubeschwören? Also ich bitte euch inständig, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, sprecht mich an. Oder wenn jemand anders predigt. Also ich denke, wir müssen, wenn wir mit anderen Menschen über unseren Glauben sprechen, also nichts anderes ist das in der Predigt. Ich spreche jetzt mit euch über Themen des Glaubens. Und dann lasst uns offen sein für Korrekturen. Das gilt beiderseits. Also lasst uns auch für die Wahrheit eintreten. Wenn du merkst, da ist irgendwas schief, dann trete für die Wahrheit ein. Das ist deine Pflicht als Christ. Ihr merkt schon, das ist mir wichtig. Ne? Ich will jetzt nicht heraufbeschwören, dass jetzt dann alle nach dem Gottesdienst dann auf mich zugestürmt kommen. Ja, schauen wir mal. Also das gilt für Christen generell, egal in welcher Mission wir unterwegs sind. Macht nicht zu, tragt keine Scheuklappen. Also das war schon immer so, das muss auch so bleiben. Es gibt Themen, die sich entwickeln, aber nicht die Grundaussagen der Bibel. Das ist nicht das, was wir dem Zeitgeist unterwerfen dürfen. Habt offene Ohren und Herzen und lasst euch den Horizont erweitern, wenn das irgendwie nötig und möglich ist. Denn es kann der Herr sein, es kann Jesus sein, der durch den anderen spricht. Muss nicht, aber kann. Also zurück zu unseren Warnschildern. Der Paulus, habe ich gesagt, er stellt ja mit dem Teil ein ziemlich großes Warnschild auf. Es gibt ja auch Witze hier davon. Also Vorsicht vor dem bisschen Hund, das habt ihr alle schon irgendwo gesehen, ne, denke ich. Oder Vorsicht Kampfhund, der Hund kämpft mit Übergewicht. Also der Paulus, der stellt uns da ein ganz anderes Warnschild hin. Der sagt, Achtung, Vorsicht, du bist in Gefahr. Also das sollten wir äußerst ernst nehmen. Und also ich hab das Lied, das wir vorhin gehört haben, Psalm 23 mitgebracht, damit wir auch nochmal an das Wesentliche erinnert werden. Wenn wir auf Jesus schauen und fest mit ihm verwurzelt sind und uns an die Lehre halten, die er uns gegeben hat, und einander in Liebe korrigieren, dann kann eigentlich nichts passieren in der Richtung. Also das sind die besten Voraussetzungen, um Irrlehren zu vermeiden. Richtig. Naja, aber du musst halt seine Gegenwart, seine Nähe suchen und dort bleiben. Also ich habe noch ein Zitat vom Dietrich Bonhoeffer mitgebracht, Nummer 6. Der hat geschrieben, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Sie wird mir täglich wunderbarer. Es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen, wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. Ja. Also der wusste, um was es geht. Und er ist ja letztendlich auch dann umgebracht worden im KZ. Ne? Ja, Amen.